Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute geht es um die letzte Vertreterin der deutschsprachigen Literatur in Prag, die 2008 verstorbene Lenka Reinerova und das Gefängnistagebuch der italienischen Schriftstellerin Goliarda Sapienza. Außerdem der Roman Atuk des indigenen Autors Michel Jean aus Quebec. Im Studio begrüßt sie heute Nora Karches. Sie war die letzte ihrer Art, die letzte Vertreterin der deutschsprachigen Literatur in Prag. Lenka Reinerova, 1916 geboren, starb im Jahr 2008. Die Autorin war jüdisch und überlebte erst den Terror der Nationalsozialisten, dann den der Stalinisten. Und obwohl ihre Familie in der Shoah ermordet worden war, blieb Lenka Reinerova Zeit ihres Lebens eine Botschafterin der deutsch-tschechischen Aussöhnung. Im Jahr 2006, zwei Jahre vor ihrem Tod, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur:
Es gab also in meinem Leben keine Zeit, die irgendwie ereignislos gewesen wäre. Das hängt mit dem Jahrhundert zusammen, durch das ich gelaufen bin oder gelaufen wurde. Und je älter ich werde, und jetzt habe ich doch schon einen ziemlichen Gipfel erreicht, habe ich eigentlich immer mehr das Bedürfnis zu erzählen, dazulassen oder zu bezeugen.
Ihre Tochter Anna Fodorova hat jetzt ein Porträt ihrer berühmten Mutter vorgelegt. Christina Janssen stellt Lenka Reinerova Abschied von meiner Mutter vor.
Es ist ein Zufall, dass Lenka Reinerova als einzige ihrer Familie den Holocaust überlebt. Als die Nationalsozialisten 1939 in die Tschechoslowakei einmarschieren, befindet sich die junge Journalistin gerade in Rumänien. Sie flieht nach Paris, wird dort aber gefasst. Es folgen 6 Monate Einzelhaft, Flucht über Casablanca ins Exil nach Mexiko. Hochzeit mit dem serbisch-jüdischen Arzt und Schriftsteller Theodor Balk. 1948 kehrt Lenka Reinerova mit Mann und Tochter voller Enthusiasmus für die kommunistische Sache nach Prag zurück und gerät mitten hinein in eine Phase antisemitischer Repressalien und stalinistischer Schauprozesse.
In der Zeit der politischen Prozesse in den 50er Jahren wurde sie von der kommunistischen Partei ins Gefängnis gesperrt. Ich war damals 6 Jahre alt und hatte 1,5 Jahre nichts von ihr gehört. In meinen Erinnerungen ist sie erst seit der Zeit anwesend, als sie aus dem Gefängnis zurück war. Davor ist nur ein leerer Fleck.
Die leeren Flecken prägen das Leben von Mutter und Tochter. Schuldgefühle, Zorn und Trauer werden ausgeblendet. Selten spricht Lenka Reinerova von ihren ermordeten Schwestern und gerät dabei jedes Mal ins Stottern. Vom Familiengrab in Prag erfährt Tochter Anna erst als Erwachsene. Der Einzige, der wirklich darin ruht, ist ihr Großvater.
Alle anderen, deren Namen Mutter hier nach dem Krieg hatte einmeißeln lassen, waren spurlos in den Öfen der Konzentrationslager verschwunden. Unser Familiengrab ist eigentlich leer.
Den Traumata, Publikationsverboten und einer schweren Krebserkrankung zum Trotz führt Lenka Reinerova ein Leben voller Tatendrang, Selbstdisziplin und Lebensfreude. Für seltene Zimmerpflanzen begeistert sie sich ebenso wie für Menschen und deren Geschichten. Die Mutter sei aber auch unerbittlich gewesen, schreibt Tochter Anna Fodorova, gegen sich selbst und auch gegen die eigene Tochter.
Ich bemühe mich wenigstens in den verzagten Momenten etwas von ihrem sogenannten pathologischen Optimismus in mir heraufzubeschwören. Es ist freilich auch etwas anderes nötig. Etwas, das sie ganz gewiss hatte: Mut.
Diesen Mut braucht es tatsächlich, um ein so intimes Buch zu verfassen. Das Psychogramm zweier Frauen, Mutter und Tochter, innig und liebevoll einander verbunden, von den Schrecken des 20. Jahrhunderts tief geprägt und doch grundverschieden. Erzählerisches Kernstück ist der letzte Besuch der 91-jährigen Literatin bei der in London lebenden Tochter und ihrer Familie. Um diese Szene herum ranken sich assoziativ Episoden und Erinnerungen. Bis zuletzt sehen wir Lenka Reinerova bei der Arbeit. Wenige Monate vor ihrem Tod schreibt sie im Krankenhaus eine Rede, die am Holocaust-Gedenktag im Deutschen Bundestag verlesen wird. Sehr fein verwebt Fodorova die Zeitebenen miteinander. In zarten Nuancen zeichnet sie das Porträt einer beeindruckenden Jahrhundertpersönlichkeit. Mit ihren autobiografisch geprägten Erzählungen legt Lenka Reinarowa Zeugnis ab. Historische und kulturelle Ereignisse verschmelzen in ihren literarischen Reportagen mit dem persönlichen Erleben und Erinnern. Die Sprache klar und präzise, der Stil charakteristisch, durch fantastische Elemente, Wortspiele, Witz und Ironie. Und ganz gleich wie düster das Sujet, Reinarowas Texte sind ein Aufruf, das Gute zu sehen, ein Appell, sich dem Leben voller Offenheit und Optimismus zu stellen. Der Abschied ist schmerzlich, versöhnlich, und wenn der Bestatter zur Urnenbeisetzung auf dem neuen jüdischen Friedhof in Prag viel zu spät in kurzen Hosen erscheint, so hat das am Ende fast schon etwas Folgerichtiges.
Endlich taucht ein staubiges Auto mit Fahrrädern auf dem Dach auf. Herr B. sitzt am Steuer, neben ihm seine Frau, hinten die pausbäckige Tochter. Als die Familie aussteigt, hält jeder ein großes Einwegglas voll Blaubeeren in der Hand. Sie sind in Shorts. Offenbar kommen sie gerade von ihrer Datscha zurück. Herr B. hat ein schmuddeliges T-Shirt über seinen mächtigen Bauch gezogen und Schweißtropfen schimmern auf seiner Glatze. Da steckt eine Geschichte drin, hätte Mutter bestimmt gesagt. Ich hoffe, du machst dir Notizen.
Genau das tat sie. Man kann dieses Buch als Mutter-Tochter-Erzählung lesen, als Buch über den Holocaust, über die deutsch-tschechische Geschichte. Es ist aber mit Blick auf den neuerlichen Krieg in Europa auch dies. Ein hochaktuelles und lesenswertes Plädoyer für ein Miteinander der Kulturen.
Christina Janssen über Lenka Reinarowa, Abschied von meiner Mutter. Von Anna Fodorova. Aus dem Tschechischen von Christina Frankenberg. Mit einem Nachwort von Jaroslav Rudisch. Erschienen bei BTB, 208 Seiten, kosten 12 Euro. Dass in Kanadas Literaturszene die indigenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller eine zunehmend wichtige Rolle spielen, das hat die letzte Buchmesse in Frankfurt gezeigt. Dort war Kanada Gastland. Einer der wichtigsten indigenen Autoren aus Quebec ist Michel Jean. Jetzt erscheint auf Deutsch Atuk, Sie und Wir, Michel Jeans Debüt aus dem Jahr 2012. Cornelius Wühlenkämper hat den Roman gelesen und den Autor in Quebecs Hauptstadt getroffen.
Der Ausgangspunkt von Michel Jeans autofiktionaler Geschichte ist ein Trauerfall. Die Beisetzung seiner Großmutter führte Jean 2004 zurück in seinen Herkunftsort am Lac Saint-Jean, 5 Autostunden nördlich von Quebecs Hauptstadt Montreal. Jeans Großmutter Jeannette Simion war dort 1904 als Kind einer Nomadenfamilie im Wald geboren worden. Später verlor sie durch Heirat ihren Status als Indigene und musste das Reservat verlassen. Die Familie wurde in 2 Teile gerissen und vereinte sich erstmals wieder am Grab der Großmutter.
In diesem letzten Augenblick, in dem sie ihr Gesicht noch einmal den ihren zeigt, versammelt Jeannette Simion ein letztes Mal die beiden Hemisphären ihres Lebens und 2 Welten um sich. Warum hat das Schicksal uns, ihre Kinder, auf diese Seite gestellt und nicht auf die, in der sie aufgewachsen ist? Was hat diesen Bruch ausgelöst? Welches Ereignis hat sie von dem Weg abgebracht, der ihr bestimmt war, dem Weg, dem der Rest der Familie gefolgt ist?
Michel Jean nähert sich den Antworten auf diese Fragen aus 2 Ich-Perspektiven, als fiktive Rückschau der Großmutter und als autobiografische Selbstreflexion. Wie brisant sein Thema ist, zeigt auch ein Detail der Editionsgeschichte des Romans. Der Titel Atuk, der indigene Familienname der Großmutter und zugleich das Wort für Karibu, war bei der ersten Auflage des Romans 2012 als nicht verkaufsfördernd verworfen worden. Als einer der ganz wenigen prominenten Journalisten indigener Abstammung war Michel Jean damals einer der ersten Autoren überhaupt, die einen persönlichen Blick auf den schwelenden Konflikt zwischen Indigenen und Mehrheitsgesellschaft, auf die Landenteignungen, die Entrechtung und den mittlerweile auch von Kanadas Regierung anerkannten kulturellen Genozid warfen. Jean, Angehöriger der Nation der Innu, meint im Gespräch in Montreal:
Moi, j'appartiens à ceux qui sont plus urbains.
Ich gehöre zu den Innu, die in den Städten leben, die aber dennoch eine Sehnsucht nach dem haben, was man uns genommen hat. Ich hätte unsere Kulturtraditionen gerne selbst gelebt, hätte unsere Sprache gelernt, aber das wurde mir genommen. Schreiben bedeutet für mich, mich dem wieder anzunähern. Die Literatur ist eines der wenigen Ausdrucksmittel, die uns bleiben. Es ist wichtig, dass die Autochtonen in der Öffentlichkeit sichtbar sind, auf welche Weise auch immer. Und dazu trage ich bei, ich schreibe Bücher.
Moi, je contribue à ma manière. J'écris des livres.
Nach sorgfältiger genealogischer und historischer Vorarbeit versetzt Michel Jean sich in die fiktiven Erinnerungen seiner Großmutter an ihre Eltern und Großeltern, an das Nomadenleben, das Naturwissen, die Jagd- und Überlebensstrategien in den unermesslichen Weiten des Landes und an die schleichende Assimilierung durch die Mehrheitskultur. Auf der autobiografischen Ebene des Romans untersucht Jean selbstkritisch die eigene langjährige Weigerung, sich mit seiner Herkunft auseinanderzusetzen. Daneben berichtet er auch von seinen Erfahrungen mit dem alltäglichen Rassismus. Als eine Gesetzesnovelle ihm ermöglicht, den Status eines Indigenen anzunehmen, steht Jean vor einer grundlegenden Entscheidung.
Wenn man im Abstrakten, im Traum und in der Melancholie einer verschwundenen Welt verharrt, vermeidet man, eine Position zu sich selbst zu beziehen. Seit jeher laviere ich mich schon so durch. Heute wird mir die Frage gestellt. Sie ist konkret und ich muss darauf antworten. Willst du ein Indianer werden? Betrachtest du dich als Innu, Michel?
Aus seiner Nostalgie gegenüber einer verschütteten Vergangenheit macht Michel Jean keinen Hehl. Und manches Mal scheint der Autor in der emotionalen Einfühlung in seine Großmutter auch über das Ziel hinauszuschießen. Etwa wenn er detailliert die erste Liebesnacht zwischen ihr und seinem Großvater beschreibt. Daneben fällt auch so manche sprachliche Ungeschicklichkeit des eigentlich versierten Quebec-Kenners und Übersetzers Michael von Killeshorn ins Auge. Etwa wenn er bei Windstille umständlich von der Abwesenheit von Wind spricht oder er den Erzähler einen Automotor einschalten lässt, anstatt ihn wie gewöhnlich zu starten. Bei derlei Ungenauigkeiten hätte ein sorgfältiges Lektorat leicht Abhilfe schaffen können. Das ändert aber nichts daran, dass Michel Jeans Atouk eine sehr gut komponierte, immer nah am Leben erzählte und überdies äußerst instruktive Geschichte über Kanadas fehlgeleitete Minderheitenpolitik und deren seelische und familiäre Folgen ist.
Cornelius Wühlenkemper über Michel Jean Atouk, Sie und Wir aus dem kanadischen Französisch von Michael von Killeshorn. Das Buch liegt vor im Visa Verlag, 220 Seiten, 21 Euro. Goliarda Sapienza war die Tochter zweier berühmter Vorkämpfer der sozialistischen Bewegung in Italien. 1924 geboren, wurde sie progressiv erzogen, ging mit 16 Jahren nach Rom an die Schauspielschule und schloss sich dem antifaschistischen Widerstand an. Jetzt, fast 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung, liegt ihr Gefängnistagebuch Tage in Rebibbia vor. Vor der Sendung habe ich mit der literarischen Übersetzerin Verena von Koskul gesprochen und sie als erstes gefragt, besonders auffällig sind die Darstellungen der inhaftierten Frauen. In welchem Verhältnis stehen diese Frauen und der Ort, an dem sie sich befinden, das römische Gefängnis Rebibbia?
Ich glaube, dass Goliarda Sapienza in ihrem Gefängnistagebuch ein anteilnehmendes und zärtliches Bild dieser willkürlich zusammengeworfenen Frauengesellschaft gezeichnet hat, die ja eigentlich in doppeltem Sinne marginalisiert sind, als Straffällige, als Häftlinge und als Frauen. Und daraus ergibt sich ein wildes und krudes Sammelsurium an Frauengestalten, die aber geeint sind durch die Kondition des Gefängnisses und darüber brutal, aber zugleich zärtlich zueinander finden. Das merkt man diesen Beobachtungen von Goliarda Sapienza, ihren Beschreibungen der Frauen eben an, diese große Anteilnahme und Zärtlichkeit.
Dieser Ort, das Frauengefängnis Rebibbia, an dem Goliarda Sapienza sich befindet, das beschreibt sie als erstes so als einen rätselhaften Ort, über den sie nichts weiß und an dem nichts mehr ihrem Willen folgt. Welchen Stellenwert kommt dieser Gefängniserfahrung im Leben der Autorin zu?
Sie beschreibt es ganz schön. Sie sagt, ich fühle mich eigentlich wie ein Kind wieder. Ein Kind, das der Willkür ausgeliefert ist, das sich Regeln beugen muss, seiner eigenen Entscheidung komplett beraubt ist und auch seines eigenen Selbst, Sie beschreibt diesen Einzug ins Gefängnis wie den ersten Schultag, so ein bisschen. Dass sie sich eben komplett überlassen muss einem Reglement und einer Welt, die sie nicht kennt. Hinterher hat Goliarda Sapienza diese Erfahrung in Rebibbia als eine Läuterung beschrieben. Sie hat gesagt, sie ist eigentlich gereinigt aus dieser Erfahrung hervorgegangen. Es war gut, diesen harten Schnitt zu erfahren mit der Welt, aus der sie kommt. Diesem Umfeld, an das sie gewöhnt war und wo sie auch sagt, das ist ein Umfeld der Maskeraden, der Heuchelei. Dem einmal komplett entzogen zu werden, war für sie eine lebensändernde und einschneidende Erfahrung.
Dieses Drinnen und das Draußen, die so gegeneinander geschnitten werden, was erfahren wir in Goliarda Sapienzas Gefängnistagebuch denn über das Italien dieser Zeit? Also die 70er Jahre waren in Italien ja die Zeit der umfassenden Gefängnis- und auch Psychiatriereformen.
Genau. Man muss, glaube ich, immer mitdenken, dass die 70er und 80er Jahre in Italien eigentlich ein politisches und gesellschaftliches Pulverfass waren, wie wir es in dem Ausmaß hier trotz aller politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die natürlich auch bei uns spürbar waren, die es hier aber so nicht in der extremen Form gegeben hat. Ich habe immer das Gefühl, dass Italien so ein bisschen einem sehr strengen und behütet erzogenen Kind gleicht, was in dieser Zeit komplett über die Stränge schlägt. Es geht los mit den 68ern, Studentenrevolten, aufkommender Feminismus, die Gefängnisrevolten. Dann der Links- und Rechtsterrorismus, die von Ihnen gerade erwähnte Gefängnisreform 1975, die eigentlich dazu gedacht war, natürlich die Umstände in den Gefängnissen, die unsäglich waren, zu ändern, aber auch um Mafiosi und Terroristen einen Anreiz zu geben, geständig zu sein, damit sie eben mildere Strafumstände kriegen. Und der schwindende Einfluss der katholischen Kirche, plötzlich durfte man sich scheiden lassen, die Abtreibung wurde legalisiert, das alles in den 70er und 80er Jahren, die terroristischen Anschläge, das spiegelt sich ansatzweise insofern in der Frauengesellschaft im Gefängnis wider, als dass alle gesellschaftlichen Konventionen zwar als Marker erstmal noch gelten, das ist eine politische, aber letztendlich dann doch komplett beiseite geschoben werden. In dieser Zwangsgemeinschaft von Frauen plötzlich eine neue Art des Zusammenseins und des gesellschaftlichen Miteinanders entsteht, dass die Frauen eben irgendwann mal sagen, eigentlich könnte man von uns lernen, die Anteilnahme aneinander.
Gleichzeitig mit dem Gefängnistagebuch von Goliarda Sapienza erscheint jetzt in Deutschland auch ihr großer Roman Die Kunst der Freude in einer Neuübersetzung. Welcher Rang kommt Goliarda Sapienza in der italienischen, aber auch so in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu? Im Kindler Literaturlexikon beispielsweise, da findet man ihren Namen ja bisher noch vergeblich.
Goliarda Sapienza ist auch in Italien erst, sagen wir mal, in den letzten Jahren wieder richtig wiederentdeckt worden. Das hat was zu tun mit einer Entwicklung, dass Frauenstimmen mehr Gehör geschenkt wird, dass Frauenstimmen gesucht werden und im Zuge dessen auch sozusagen die Vorgängerinnen der Frauen, die heute schreiben, wieder mehr Beachtung finden. Und zu ihren Lebzeiten, die Goliarda Sapienza hat ja ein unglaublich spannendes, unglaublich intensives Leben gehabt, war ihr Schreiben eigentlich, ist untergegangen. Sie ist 1996 gestorben und das fand auch keine weitere Erwähnung. Und erst in den 2000er Jahren und das auch kurioserweise, weil sie erst mal im Ausland wieder entdeckt wurde mit ihrem großen Roman, nämlich in Frankreich und hier in Deutschland, wurden dann auch die Italiener wieder hellhörig und haben gesagt, aha, okay, das schauen wir uns mal genauer an. Sie hat alle Opfer gebracht dafür, weil es für sie eine Notwendigkeit war, dieses Buch zu schreiben. Es ist ein total unkonventionelles Buch. Die Hauptfigur, es ist ihre einzige fiktionale Hauptfigur, die sie überhaupt erschaffen hat, ist eine komplett unkonventionelle Frau im Sizilien des 19. Jahrhunderts. Über das Schreiben dieses Romans ist sie eben auch so schwer verarmt, dass sie einer bekannten Schmuck geklaut hat und dann eben in Rebibbia ins Gefängnis gekommen ist dafür. Also insofern ist dieser Roman schon in vielfacher Hinsicht ein sehr beachtliches Buch.
Verena von Koskul, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gern.
Die Übersetzerin Verena von Koskul über Tage in Rebibbia. Das Gefängnistagebuch von Goliarda Sapienza ist erschienen bei Aufbau. 189 Seiten gibt es für 20 €. Einen schönen Nachmittag wünscht Ihnen Nora Karches.